Der Herr segne alle auf ganz große Weise. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich grüße auch alle anderen Menschen, die hinzugekommen sind, die heute bei dieser Live-Übertragung dabei sind und auch all die anderen Tage mit dabei waren. Gott möge das Gebet von jedem Einzelnen erhören. Und Gott möge barmherzig sein und euer Flehen ansehen, eure Bedarfe sehen, eure Bitten erhören, eure Gebete erhören. Und die Herzenswünsche und so vieles mehr, das die Menschen brauchen. Nicht nur jetzt in diesen Zeiten, sondern immer da, egal an welchem Tag, egal in welchem Monat oder in welchem Jahr. An manchen Orten der Welt werden derzeit ganz schwierige Zeiten durchgemacht. Wenn es nicht der Schneesturm ist oder Hagel ist, dann Sandstürme oder ganz viel Regen in Massen oder Hurricanes oder Erdbeben. Verschiedenes. Die Menschheit wird auf die eine oder andere Art und Weise durch die Natur angegriffen. Auf der ganzen Welt. Immer gibt es etwas oder ein Feind oder eine Gefahr in unserer Nähe. Und wenn wir inmitten dieser Gefahren sind, vor allem wenn es die Naturkräfte sind, etwas, das wir nicht kontrollieren können, wo nicht einmal die Wissenschaft bisher dazu in der Lage war und auch niemals machen wird, sie werden niemals die Naturkräfte kontrollieren können. Doch wir sind alle umgeben davon. Und wir haben dann immer nur einen, auf den wir vertrauen können. Nur einen, zu dem wir flehen können. Den wir um etwas bitten können, auf den wir hoffen können, den wir um Schutz bitten können. Und zwar unseren Gott, der das Universum erschaffen hat. Der Himmel und Erde erschaffen hat. Dieser Gott, der den Menschen erschaffen hat. Zu diesem Gott, der lebendig ist, der zu uns spricht, der sich heutzutage unter uns manifestiert. Dieser mächtige Gott, den es gibt. Und zu dem wir in diesem Moment auch beten, den wir aufrufen und den wir ehren und den wir suchen. Auf die eine oder andere Art und Weise und versuchen auch, ihn zu erfreuen. Wir haben die Mittel dazu. Wir haben alles in unserer Hand weit. Lesen in der Bibel oder singen oder beten und denken an ihn. Das sind die Mittel, die uns zur Verfügung stehen, um zu diesem wahren Gott zu flehen, zu ihm zu beten. Dieser Gott, der barmherzig sein wird mit uns, wenn es gefährlich wird, wenn es Schwierigkeiten gibt. Der Herr weiß und kennt die Gefahren, denen wir ausgesetzt sind. Viele Brüder und Schwestern, tausende Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt, aus verschiedensten Gründen. Doch Gott ist an dessen Seite, denn Gott ist an unserer Seite. Deshalb sollen wir keine Angst haben, uns nicht bekümmern lassen, sondern wir sollen vielmehr auf Gott vertrauen und versuchen, ein rechtschaffenes, gerechtes Leben zu führen, damit Gott uns erhört, damit er mit Liebe und Barmherzigkeit über uns wacht. Heute ist ein weiterer Tag, an dem wir mit ganzer Freude, mit einem Herzen, das bereit ist, hier vor Gott treten. Um Gott zu danken und auch, um über sein Wort nachzusinnen, über seine Gebote nachzusinnen. Und wir wünschen uns, dass Gott uns hilft, seinen Willen zu tun. Und ganz zum Schluss werden wir dann auch beten. Wir werden dann beten für unsere Bedarfe, alles, was wir brauchen, wegen der unterschiedlichsten Krankheiten, die es gibt. Brüder und Schwestern, die krank sind, die im Krankenhaus sind. Es gibt viele Brüder und Schwestern von der Kirche, die an verschiedensten Orten der Welt im Krankenhaus sind. Doch ich weiß, dass Gott ihre Gebete anhört. Und heute werden wir auch alle gemeinsam dafür beten, für die Brüder und Schwestern. Wir beten auch für die anderen Menschen, dessen Familie im Krankenhaus ist oder an anderen Krankheiten leiden. Auch dafür werden wir zu Gott beten. Und jetzt werden wir unsere ganze Aufmerksamkeit legen auf die Predigt. Auf diese Predigt werden wir aufmerken. Denn wir wollen, dass Gott uns erhört. Dass der Herr uns erhört und sich an dem erfreut, was wir für ihn tun. Es ist so wenig, dass wir für ihn tun. Was wir als Menschen zur Verfügung haben, ist wenig, um Gott damit zu überzeugen. Aber weil das Wenige, das wir haben, das tun wir vom ganzen Herzen mit ganzer Freude. Und wir singen für den Herrn das Hymnenlied 71. Und der Titel ist Strahle an deinem Platz. Strahle an deinem Platz, das bedeutet, dass egal wo ihr seid, egal wo ihr lebt, egal in welcher Stadt, in welchem Land, in welchem Dorf, wo ihr euch befindet, dass ihr überall ein gutes Beispiel für die anderen sein sollt. Dass ihr ein gutes Zeugnis geben sollt und zeigen sollt, dass ihr ein Gotteskind seid. Leuchtet, strahlt mit eurem Zeugnis. Nicht sündigen. Der Familie kein schlechtes Beispiel geben. Das bedeutet, strahle an deinem Platz. Seien Sie ein gutes Beispiel, ein gutes Zeugnis, dort wo Sie sind. Wir werden für den Herrn vom Herzen singen.
Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. De la vida a los pequeños actos da atención, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estés. Puedes en tu cielo alguna nube disipar, hasta un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir. No tu luz podrá resplandecer. De tu mano el pan de vida puede aquí venir. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
La gloria y la honra sea para nuestro.
Der Ruhm und die Ehre sind für unseren Gott und wir danken ihm. Der Herr weiß, dass wir vom ganzen Herzen für ihn singen. Und dass wenn wir das tun, dann manifestiert er sich in unserem Leben, in unserem Herzen, in unserem Wesen. Er kommt dann, um bei uns zu sein. Und er ist hier bei uns. Gerühmt sei der Herr. Er ist an eurer Seite. Ich weiß, dass in diesem Moment tausende Personen zusehen. Ich weiß nicht, wie viele in diesem Moment zugeschaltet sind. 52.000 Hausgemeinschaften sozusagen oder Punkte So wird das gerechnet. Und jeder Punkt kann 10 Personen bedeuten oder 8 Personen oder 6 oder 12. Daher müssen wir das noch multiplizieren. All diese Menschen sind bei uns. Alle seid ihr bei mir. Alle seid ihr zusammen. Wir sind alle verbunden. Wie ein Herz. Und der Herr sagte in seiner Bibel, dass wenn alle wie einer verbunden sind, dann wird sich der Herr manifestieren. Deshalb vertrauen wir darauf und deshalb glauben wir daran, dass Gott in unserem Leben handeln wird. Er wird uns helfen. Respektieren wir das Wort Gottes, schätzen wir den Weg Gottes. Und in der heutigen Predigt, dessen Titel die Arbeit des Trösters ist, wisst ihr, wer der Tröster ist? Der Tröster ist der Heilige Geist. Bevor aber der Heilige Geist gekommen ist, gab es andere Tröster. Heute sprechen wir aber vom Heiligen Geist, von seiner Arbeit, dieser Arbeit des Trösters, seiner Funktion. Davon werden wir heute sprechen. Im Groben ist das das Thema. Nur wenig werden wir dazu sagen können, weil die Zeit nicht reicht. Wir werden aber in dieser Zeit über einige Verse nachsinnen. Es sind mehrere Verse und wir werden das vom ganzen Herzen tun. Wie bereits erwähnt, die Arbeit des Trösters, diese war früher so, dass Gott selbst der Tröster gewesen ist. Er selbst hat die Menschen getröstet. Zum Beispiel Adam und Eva. Da war ganz sicher der Tröster mit Adam und Eva. Unser Vater, er sagte zum Beispiel zu Eva, von jedem Baum kannst du essen, von jeder Frucht. Außer von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Von diesem Baum sollt ihr nicht essen. Denn wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Wenn ihr mir aber gehorcht, dann werdet ihr ewig leben. Dann werdet ihr ewig leben. Und ich werde euch segnen. Da hat er getröstet. Er gab eine Anweisung, ja, aber er gab zugleich auch einen Trost. Als er zu Noah sprach, genauso. Er sagte, ich werde diese Menschen zerstören und ausrotten, weil sie alle in Sünde leben. Ich werde das nicht weiter tolerieren. Ich werde die Sintflut schicken. Bau daher eine Arche, sag den Menschen, sie sollen bereuen, predige das, denn ich werde all das hier zerstören. Und er sagte zu Noah, du und deine Familie werde ich beschützen. Da hat er sie getröstet. Er hat ein wunderbares Versprechen gemacht und sie auf diese Weise getröstet. Und so können wir uns mehrere Personen in der Bibel ansehen und wir werden erkennen, dass Gott immer wieder getröstet hat, so gesprochen hat, gelehrt hat, zurechtgewiesen hat, aber auch getröstet hat zugleich. Und heute schauen wir uns hier an, was die Arbeit des Trösters ist. Als das Volk sich auf der Erde vermehrte, als Gott sein Volk gebildet hat, sein physisches Volk genannt, das Volk Israel, da gab er ihnen auch Gebote, Satzungen, Anweisungen, aber er war immer da und tröstete auch durch die Propheten. Und als Gott dann gesehen hat, dass das Volk nicht gehorchte, dass sie abwichen vom Weg, einen anderen Weg wählten und Gott beleidigten, dann hat Gott durch seine Propheten einen Tröster angekündigt. Ein Tröster, der dann in der Zukunft kommen würde. Er kündigte an, dass es in der Zukunft einen Tröster geben wird. Und dieser Tröster, der dann in der Zukunft kommen würde, dieser würde regieren, weil das ein vollkommener, gerechter König sein wird. Weil dieser diese Gerechtigkeit ausüben wird. Und mit diesem König würden die Menschen glücklich sein. Sie würden ganze Freude erleben, diese Wonne im Herzen haben, denn dieser Tröster würde seinen Nachfolgern alles geben. Das hat Gott angekündigt. Das kündigte er an durch seine Propheten. Er sagte, das wird in den letzten Zeiten dann passieren und kommen. Und wer ist dieser Tröster, der in den letzten Zeiten dann kommen würde? Natürlich der Messias, der Erlöser, dieser vollkommene König. Und er kam als Person Jesus Christus von Nazareth. Dieser Tröster, dieser König, der regieren wird. Mehr sage ich jetzt nicht dazu, wir lesen nämlich in Jesaja 40. Jesaja 40, der Prophet Jesaja. Gott hat so viel durch die Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel angekündigt. Gott sprach so vieles durch sie und sie haben alles schriftlich festgehalten, was Gott für diese letzte Zeit angekündigt hat. Jesaja 40, Vers 1. Wir lesen von Vers 1 bis 11 und sehen uns diese tröstenden Worte an. Ich hatte ja gesagt, dass unser Gott, dass Gott angekündigt hatte, dass dann in den letzten Zeiten ein Tröster kommen würde. Jesaja 40, Vers 1 bis 11, da sehen wir das Versprechen für diese letzten Zeiten. Wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wir bereits diese letzten Zeiten erleben. Aber wir werden uns ansehen, was Gott sagte von dem Tröster und dass es sich auch erfüllt hat. Vers 1. Da sagt der Herr, tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Das war die Botschaft, die Gott durch Jesaja damals an das Volk Israel sandte. Gott sprach aber für diese letzte Zeit, für die Zukunft, hat er das angekündigt. Er sagte, einen vollkommenen Tröster wird er schicken. Dann sagt er, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr. Das sagte Gott zu Jesaja. Er sagte, geh hin und rede zu Jerusalem, zu dessen Bewohner, Bewohnerinnen. Er sagte, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Da spricht er bereits von dieser letzten Zeit. Das heißt, zu der Zeit, als Johannes der Täufer kam, um anzukündigen, dass der Herr kommt, dass der Tröster kommen wird, dass der König kommen wird, der Vermittler, der Erlöser, der dir ewige Erlösung bringt, dieser vollkommene König wird kommen und er sagte, bereitet euch vor, tut Buße, nach mir kommt der, der mit Feuer taucht, der mit dem Heiligen Geist taucht, der kommt jetzt nach mir. Und daher sagte der Herr hier, als er nämlich Jesaja damals sandte, um das zu prophezeien, da haben die Menschen es nicht verstanden. Die Menschen damals haben diese Botschaft gar nicht verstanden, denn als er das prophezeite, war es für diese letzte Zeit. Sie verstanden es nicht, sie glaubten, das galt für sie damals. Und dann kam das babylonische Heer, nahm die Stadt ein, hat den Tempel verbrannt und dann sagten sie, was bleibt jetzt von der Prophezeiung des Jesaja? Sagte Gott nicht, tröstet, der Trost für mein Volk? Und dass Gott unsere Schuld vergeben wird, dass er uns segnen wird, das hat sich doch gar nicht erfüllt, sagten sie. Doch sie verstanden nicht, dass Gott hier von der Zukunft sprach, von dieser letzten Zeit. Aber wir verstehen es heute und daher erfreuen wir uns an dem, was Gott damals angekündigt hat für die letzte Zeit, einer Zeit, die wir heute erleben. Und nochmals, Vers 2, redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Ja, Jesus Christus, er hat ja die Schuld vergeben, denn sie hat die volle Strafe empfangen von Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, gemeint ist Johannes der Täufer. Bereitet dem Herrn den Weg. Das sagt er von Johannes dem Täufer. Er sagt aber nicht Johannes der Täufer hier wortwörtlich, sondern eine Stimme in der Wüste. Denn Johannes erlebte in der Wüste und von dort aus hat er begonnen zu predigen bis nach Jerusalem. Deshalb steht hier eine Stimme in der Wüste. Ja, die Stimme von Johannes. Und er sagte, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Johannes hat diese Arbeit vollbracht. Alle Täler sollen erhöht werden, das heißt, alle Menschen, die auf der Erde leben, gedemütigt sind, traurig, verlassen sind, diese sind mit Täler gemeint. Und er sagt, diese sollen erhöht werden. Das heißt, alle Menschen, die traurig sind, wenn diese das Wort Gottes hören, dann würden sie an den Erlöser glauben, an den Messias, an diesen König, der angekündigt wurde, der nach Johannes dem Täufer kam. Und diese Person würde dann voller Freude wieder aufstehen, motiviert sein, voller Hoffnung sein und sagen, endlich hat sich Gott wieder an uns erinnert. Und somit stehen diese dann auf. Und das bedeutet, alle Täler sollen erhöht werden. Ein Tal ist das Flachland, das ganz niedrig ist. Und wenn er sagt, alle Täler sollen erhöht werden, dann werden diese erhöht. Das heißt, auf geistliche Weise eine Person, die gedemütigt war, ganz am Boden war, kein Mitspracherecht hatte, keine Hoffnung mehr hatte, keine Freude mehr hatte, nichts mehr hatte. Doch als dieser Mensch dann Johannes den Täufer hörte, die Predigt von Jesus Christus hörte, der Tröster ist, den Gott sandte, und dieser Mensch dann glaubte, was passierte dann? Dann ist dieser Mensch aufgestanden und hat sich gestärkt, dessen Geist und Seele hatte Fröhlichkeit und Hoffnung in Gott. Das soll bedeuten, alle Täler sollen erhöht werden. Und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Das heißt, alle glaubten, so hoch zu stehen in ihrer Arroganz, in ihrem Hochmut, in ihrer Widerspenstigkeit, glaubten sie, sehr hoch zu stehen. Und geringschätzten die, die unten waren. Und deshalb sagte ich ja, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Alle, die arrogant sind, die glauben viel zu wissen, die glauben viel zu haben. Die sagen, so viel Macht zu haben, die sagen, wir brauchen Gott nicht. Das sind die Arroganten, die Stolzen, die so hoch sind. Und der Herr sagt, erniedrigt euch bis zum Boden. Und dann sagt er, was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Gemeint ist diese verschiedenen religiöse Glauben, wo sie nicht das wahre Wort Gottes erfüllten, sondern sie hatten die Wege Gottes einfach verdreht und vertauscht. Und es gab Menschen, die das machten, und da sagte Johannes, lehre sie, sie sollen auf den rechten Weg wandeln, denn sie haben meine Lehre verdreht. Das bedeutet, was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Damit meint er, die Herzen, die arrogant sind, ungläubig sind, töricht sind, die auch keine Hoffnung mehr hatten, die widerspenstig waren, töricht waren, und für die Johannes predigte und sagte, tu Buße. Bereite dein Herz vor, nach mir kommt dieser vollkommene König, dieser wird dich segnen. Und dieser Mensch hat sicherlich gesagt, Johannes hat recht, ich werde mich ändern. Ich werde mich ändern und ich werde mein Herz vorbereiten, um dann meinen Tröster zu empfangen, von dem Johannes hier predigt. Vers 5. Und nachdem all die Herzen und diese Menschen all das organisieren und wieder glauben, die ganz hoch standen, erniedrigt werden, die erniedrigt worden waren, wieder hoch waren. Im Vers 5 sagt er, danach, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Ja, der Erlöser, der Messias wird ja kommen. Er sagte das. Und wird vom Evangelium vom Himmelreich Gottes predigen. Und er sagt, und alles Fleisch, das heißt, jeder Mensch miteinander wird es sehen. Wer wird es sehen? Wen werden sie sehen? Jesus Christus würden sie sehen. Denn er sagte hier, die Herrlichkeit Gottes soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Die Manifestation des Erlösers ist gemeint. Und alle Menschen würden es mit ihren eigenen Augen sehen. Und das ist wahr, so berichtet es die Bibel in den Evangelien. Als Gott Wunder und Zeichen tat. Und er sagte, in des Herrn Mund hat's geredet. Vers 6, es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Diese Stimme ist ja Johannes der Täufer. Und der Herr sagte, da sollte er predigen. Alles Fleisch ist Gras. Alles Fleisch bedeutet, jeder Mensch ist Gras. Und alle seine Güte, das heißt die Güte der Menschen, ist wie eine Blume auf dem Felde. Was passiert mit einer Blume auf dem Feld? Er sagt, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst er rein. Ja, Gras ist das Volk, so sind die Menschen, das sagt er, wie das Gras. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Gerühmt sei unser Herr, gelobt sei sein Name. Was für ein Tröster wir hierdurch haben. Vers 9, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Da spricht er von Johannes dem Täufer. Er sagte, Johannes der Täufer sagte, er tut Buße, nach mir kommt der Erlöser, es kommt nach mir der Messias, ich bin es nicht würdig, seine Sandalen zu öffnen. Und das steht hier. Er sagte, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten, Juda, siehe, da ist euer Gott. Er hat hier nicht gesagt, hier gibt es einen weiteren Propheten, wie sie damals sagten. Gott sandte nur einen Propheten. Nein, mehr als einen Propheten. Der Sohn Gottes, der Erlöser, der König. Gott selbst ist es gewesen, der Fleisch angenommen hatte. Und hier sagt er es. Hier sagte Gott zu dem, der prophezeite. Er sagte, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Er sagte, siehe, da ist euer Gott. Johannes wusste, dass der nach ihm kommt, Gott ist. Dass das Gott ist. Er wusste das. Und das war das, was Gott diesen Propheten gesagt hatte, dass sie prophezeien sollen. Vers 10, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig. Er kommt gewaltig, sagt er. Er sagt hier nicht, der Herr wird einen Propheten senden, der mit Kraft kommen wird. Nein, der Herr selbst, Gott selbst, er sprach von sich. Er war der Tröster da in diesem Moment und er sagte, er kommt gewaltig. Er kam als Person von Jesus Christus, als von Nazareth. Und er sagt, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Der Herr, der König, der Herrscher, sagt er. Siehe. Was er gewann, ist bei ihm. Was er gewann, jene, die glaubten. Und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Das heißt, gemeint sind all jene, die an ihn glaubten, an ihn glauben und glauben werden. Vers 11. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen. Da spricht er von Menschen, von Gläubigen, er spricht hier nicht von den Tieren, von diesen Lämmern, wie wir sie kennen. Das ist eine Metapher, das ist eine symbolische Darstellung. Er spricht hier von Menschen. Gott bezeichnet diese als Lämmer, denn wenn sich die Herzen zu Gott bekehren, Menschen, die wie Kinder im Herzen sind, sehr liebevoll sind, die da erst an der Hand des Herrn gingen, und deshalb sagt er, meine Lämmer, und nicht die Rinder oder ausgewachsene Schafe. Er sagte, die Lämmer. So bezeichnete Gott sie. Und so sind die Menschen, wenn sie sich zu Gott bekehren, wie ein Lamm, wie ein Neugeborenes. Und er sagt, und im Bauch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Gemeint sind die Menschen, die das Wort Gottes erst hören. Mit diesen ist der Herr so gnädig und er behandelt diese auf ganz besondere Weise, gesegnet sei sein Name. Das ist unser Tröster. Das tat der Tröster. Wir gehen über zu Jesaja 51. Jesaja 51. Gott sandte hier nochmals Jesaja, damit er prophezeit, damit er vom Tröster prophezeit, der Tröster, der dann kommen würde. Unser Herr Jesus Christus, er sagt im Vers 1, 51, 1 bis 5 lesen wir, hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnen Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Das soll heißen, vergesst nicht, dass ich euch von diesen Versprechen gemacht habe, dass ich Abraham tat. Auch Isaac und Jakob hat ein Versprechen gemacht. Er sagte, sie werden Väter vieler Völker sein. Und der Herr sagte somit, vergesst nicht, wo ihr herstammt. Von dem Versprechen, das du Abraham gemacht hast, mein Herr, davon stammen wir ab. Und er sagte dann, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid. Dieser Fels, der Abraham ist, und des Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Wir sind von Abraham, stammen wir ab, Vers 2. Schaut Abraham an, euren Vater und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn. Da sehen wir diese Wörter, die Wörter des Trösters. Die Wörter des Trösters. Er sagt dann im Vers 3, ja, der Herr tröstet Zion. Er tröstet alle ihre Trümmer. Da spricht er bereits von dieser letzten Zeit. Er spricht von all diesen Ereignissen, von all dem, was passieren würde. In der Zeit, wenn der Messias, der Erlöser, dann da sein würde. Und er sagt, er wird trösten. Er wird die einsamen Herzen trösten. Herzen, die wie eine Wüste waren. Eine Wüste hat keine Vegetation, dort gibt es kein Wasser. So war das Herz der Menschen, die ohne Gott waren. Und er sagt, und diese würde er zum Garten machen, zu einem Garten voll der Vegetation, mit viel Wasser, wo es wunderschöne Blumen gibt. Und er sagt, diese Herzen würde er bekehren. Herzen, die wie eine Wüste waren, würde er zu einem Garten machen. Und dieses dürre Land, dieses würde zu Wonne und Freude werden, weil Gott mit diesen Menschen dann sein würde, mit diesen Männern und Frauen sein würde und diesen diese Freude geben würde, die Wonne geben würde. Auch wir heutzutage erfreuen uns an einen Tröster. Hier sprechen wir aber von einem Tröster, von Jesus von Nazareth, der vor über 2000 Jahren hier war. Jesaja, er hat hier aber prophezeit, und zwar für diese letzte Zeit, und diese letzte Zeit hat sich vor über 2000 Jahren erfüllt. Und Gott sagte zu allen Gläubigen, er sagte auch zu Jesaja, prophezeie weiter. Die dich hören werden, werden nicht glauben, aber die dann in der Zukunft, die von der letzten Zeit, diese werden glauben. Sprich, sagt er, öffne deinen Mund und prophezeie. Und Jesaja, er hat hier dann im Vers 4 gesagt, merke auf mich, mein Volk, hört mich, meine Leute, denn Weisung wird von mir ausgehen. Er sagt hier, Weisung wird von mir ausgehen, das heißt, das Gesetz wird von mir ausgehen. Und wieso sagte Gott damals durch die Lippen des Jesaja zu dem Volk Jerusalem, zu dessen Bewohnern, warum sagt er, von mir wird Weisung ausgehen, das Gesetz ausgehen? Stammt das Gesetz nicht von Mose ab, tausende Jahre davor? Kam es nicht durch Mose auf dem Berg Sinai, da hatte Gott ihm das Gesetz gegeben? Welche Weisung, welches Gesetz meint er? Er sagte, und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor, meine Arme werden die Völker richten. Ja, mein Herr. Ja, mein Herr. Das Gesetz, eine Weisung. Sie hatten bereits das Gesetz Mose, aber er kündigt hier ein Gesetz an. Das Gesetz Mose hatte nicht viel in den Menschen bewirkt, in den Herzen der Menschen bewirkt. Keiner hatte sich durch das Gesetz zu Gott bekehrt. Alle waren dazu somit bestimmt, verdammt zu sein, ausgerottet zu werden. Aber der Herr, er sprach hier von einem Tröster. Und dieser Tröster würde auch seine Weisung bringen, sein Gesetz bringen. Und ist das Gesetz des Trösters anders als das Gesetz Mose, das Gott ihn auf steinerne Tafeln gehauen hat? Nein, es war kein anderes Gesetz. Vielleicht ein Gesetz, das noch unterstrichen wurde und das begleitet wird vom Geist Gottes. Denn das Gesetz, das Gott Mose in den steinernen Tafeln gab, das hatte nicht den Geist Gottes dabei. Deshalb konnte niemand das Gesetz erfüllen. Alle sind da gescheitert und schafften es nicht, kehrten um, kehrten zur Sünde zurück. Der Herr sagt hier aber, Weisung wird von mir ausgehen. Dieses Gesetz, dieses vollkommene Gesetz, das Gesetz vom Berg Sinai, das gleiche, aber begleitet vom Geist Gottes. Ein anderer Tröster, gesegnet sei unser Herr. Er sagte, denn Weisung wird von mir ausgehen, mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, das sagte er. Meine Gerechtigkeit ist nahe. Wenn wir bedenken, dass damals zu der Zeit des Jesaja, bis der Herr Jesus Christus kam, bis dahin vergingen viele Jahrhunderte. Mehrere Jahrhunderte vergingen bis dahin. Ich kann jetzt gar nicht die Zahl sagen, wie viele Jahre vergangen sind zwischen Jesaja, bis das Volk nach Babylon gebracht wurde. Nach 70 Jahren kehrten sie zurück und dann vergingen 430 Jahre, bis der Messias, der Erlöser, kam. Und der Herr sagte, meine Gerechtigkeit ist nahe. Nahe, sagt er. Dieser Tag ist nahe, an dem sich der Erlöser manifestieren wird. Dieser König, dieser Messias, gelobt sei der Name des Herrn. Dieser Tröster, den ich für euch bereithalte, sagt er. Und er sagt, mein Heil tritt hervor, meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich. Wisst ihr, wer diese Inseln sind? Die Heiden. Die Heiden, diese sind die Inseln. Er spricht hier auf symbolische Weise. Wenn der Herr sagt, die Inseln harren auf mich, dann meint er die Heiden. Sie hatten ja nicht das Recht, Gott bei sich zu haben. Gott hatte nämlich nur das Volk Israel erwählt. All die anderen Völker zählten zu den Heiden und diese hatten kein Recht auf nichts, damals zu jener Zeit. Aber als der Herr hier von diesem vollkommenen Tröster sprach und sagte, der wird regieren, der wird Gerechtigkeit ausüben, der wird niemanden verachten, der wird alle zusammenbringen, wie einen. Und es wird nur ein Volk sein. Es wird nicht mehr zwei Völker geben, das Volk Israel und die anderen fremden Völker oder die Heiden genannt, sondern es wird ein Volk sein. Und zwar alle Männer und Frauen, die sich zu dem Herrn Jesus Christus bekehren, zu seinem wahren Evangelium bekehren. Dieser Tröster ist gemeint und er sagt, diese werde ich zusammenbringen und ein Volk bilden, eine Kirche bilden, ein Tempel, ein Berg, das Haus Gottes, das nur eines sein wird. Dieses geistliche Haus. Das ist mit dem Tröster gemeint, das ist dieses herrliche Werk des Trösters. Und deshalb sagt er ja in Vers 5, die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Er meint hier die Heiden, die harren auf mich. Und wir danken Gott für dieses Versprechen und auch wir zählen in gewisser Hinsicht zu den Heiden. Und hier stehen wir vor der Anwesenheit Gottes und wir danken ihm dafür. Und er sagt dann, hebt eure Augen auf den Himmel. Und er sagt ja, die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Das heißt, sie legen die Hoffnung auf Gott, auf diesen Tröster, auf den Messias, auf den Erlöser, auf diesen König Jesus. So ist es auch gewesen und wir danken unserem Vater. Nun, Kapitel 61, Jesaja 61, Vers 1 bis 3. Da sagt er, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Ist auf mir bedeutet auf wen? Auf Jesaja? Da zweifle ich daran. Es war nicht Jesaja gemeint. Jesaja, er hat prophezeit. Der Geist Gottes im Mund des Jesajas. Durch diesen Mund sprach er. Aber wer da gesprochen hat, als er sagte, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, dann ist unser König gemeint. Das ist unser König, unser Erlöser. Der Messias, der Erretter. Er war in den Lippen von Jesaja. Und er sagt, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Die gute Botschaft der Erlösung, das vollkommene Evangelium des Herrn ist gemeint. Die zerbrochenen Herzen zu verbinden. Das bedeutet, ihre Wunden zu verbinden, aber diese geistlichen Wunden, nicht die physischen. Die geistlichen Wunden von jenen, die traurig waren, die einsam waren, die ohne Gott und ohne Hoffnung waren, die viel Schmerz in der Seele hatten, im Herzen hatten, weil sie sich so alleine fühlten und glaubten, Gott ist nicht bei uns, Gott hat uns verlassen. Doch als unser Herr Jesus kam und zu allen predigten, da haben sie diese Hoffnung wieder aufleben lassen und dann haben sie gesagt, Gott ist bei uns. Gott manifestiert sich, er gibt mir Freude, Frieden, er gibt mir all das und er gibt mir die Hoffnung zurück, die ich verloren hatte, diese Hoffnung auf Gott. Nun wird diese mit diesen Worten wieder lebendig, mit diesen tröstenden Worten von Johannes dem Täufer, dann von dem Herrn Jesus Christus und dann von jenen des Heiligen Geistes und bis zum heutigen Tag predigt der Heilige Geist und lehrt uns sein Wort, bringt uns den Weg Gottes bei. Gesegnet sei unser Herr. Und er sagte, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen, den Gefangenen die Freiheit. Wir waren alle Gefangene des Teufels, wir waren Gefangene der Sünde. Und er sagt, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Das heißt, jene von uns, die gefangen waren. Das ist für all jene, die seit jeher gefangen waren durch den Teufel, durch die Sünde. Wegen all der Krankheiten, des Mangels, der Armut und all dem, doch der Herr kam, um Freiheit zu schenken, um Frieden zu geben, um unser Wehklagen anzuhören, unsere Gebete anzuhören und diese zu erhören, zu beantworten und uns zu segnen, damit wir Frieden und Freude haben. Gelobt sei er. Und er sagte dann, er sagt hier weiter, dass er auch zu verkündigen ihn geschickt hat. Zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Ein gnädiges Jahr des Herrn, sagt er. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass der Herr im Altertum ja zu Mose gesagt hat, sie sollten ein Fest feiern, das feierte man alle 50 Jahre, und zwar das Erlassjahr. Das war dieses Fest, das alle 50 Jahre gefeiert wurde. Am 50. Jahr wurde ein großes Fest gefeiert, denn es war das Erlassjahr. Und da wurden die Gefangenen, die so als solche gefangen waren, freigelassen. Und die Menschen, die Schulden hatten, diese Schulden wurden beglichen. Keiner hat niemandem mehr etwas geschuldet. Alles wurde vergeben, vergeben und vergessen. Das war eine große Freude, ein großes Fest. Und dieses Alassia symbolisierte unseren Herrn Jesus Christus. Und zwar sein Kommen und sein Predigen des Evangeliums. Dieser Tröster war gemeint und deshalb sagt er, er hat ihn gesandt und zwar, um das gnädige Jahr des Herrn zu verkünden. Gemeint ist das Erlassjahr. Und er sagt dann, einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten, alle Trauernden. Zu trösten, alle Trauernden, das heißt all jene, die sich so fühlten, wie ein Mensch sich fühlt, wenn ein geliebter Mensch stirbt. So fühlten sie sich und der Herr kam auch, um diese Menschen zu trösten. Diese Verbitterung, diese Traurigkeit des Herzens, der Seele, der Menschen zu nehmen. Etwas, das niemand nehmen konnte, doch der Herr war dazu in der Lage. Denn er sagte, glaube an mich, trink von dem Wasser, das ich dir anbiete und somit wirst du nie mehr durstig sein. Wer an mich glaubt, sagte er. Von dessen Herzen, von dessen Inneren wird Wasser, Wasser wie ein lebendiger Brunnen quellen. Das waren diese tröstenden Worte des Herrn. Die Wörter des Erlösers. Er hat somit die Trauernden getröstet. Jene, dessen Herzen wie eine Wüste waren. Die samaritische Frau war so glücklich, als der Herr sie ansprach und sagte, wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben werde, wirst du nie wieder durstig sein. Und sie sagte, mein Herr, gib mir von diesem Wasser. Und er meinte, glaube an mich und somit wirst du immer dieses Wasser haben, alle Tage deines Lebens. Gerühmt sei Gott, dieser Tröster, der Tröster, er kam, um zu trösten. Und bis zum heutigen Tag, seither sind über 2000 Jahre vergangen. Und auch heutzutage haben wir den Tröster, den Heiligen Geist. Und lasst bitte somit von der Törichtigkeit ab. Lasst ab von der Widerspenstigkeit oder vom Hass, von der Sturheit, vom Stolz, vom Hochmut, von der Arroganz. Nehmt all die Bosheit aus dem Herzen und akzeptiert diesen Tröster. Akzeptiert den Herrn Jesus Christus. Sprecht zu Gott und sagt ihm, mein Herr, ich möchte, dass du in meinem Herzen lebst und er wird dann dort leben. Jesaja 66, da lesen wir nun. Jesaja 66, Vers 12. Denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden. Der Herr, er sagt in Vers 10, freut euch mit Jerusalem, seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freut euch mit ihr alle, die über sie traurig gewesen seid. Ja, er sagte, denn es kommt der Tröster. In dieser letzten Zeit wird er kommen. Und deshalb sagt er dann in Vers 12, denn so spricht der Herr, siehe, ich breite aus bei ihr, das heißt bei diesem geistlichen Jerusalem, den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen, das heißt, ihr werdet euch erfreuen können. Und er sagt, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Das bedeutet, der Geist des Herrn, er wird als Tröster alle einsammeln, alle zusammenbringen und sie verbinden. Und zwar mit einem einzigen Gefühl, mit einem Gefühl. Alle vereint. Alle aus den Vereinigten Staaten, aus ganz Südamerika, von Alaska bis Patagonien, vereint die von Europa, von allen Kontinenten, Asien, Afrika, verschiedene Inseln. Alle vereint, all jene, die an diesen Erlöser glauben, an diesen Tröster glauben, an den König glauben. Und somit dürfen dann alle an den Segnungen und an den Frieden Gottes Freude haben. An diesem Vertrauen auf Gott, die Freiheit, die Fröhlichkeit. Wenn es eine Gefahr gibt, dann flehen wir zu Gott und er erhört uns sofort und hilft uns und befreit uns aus dieser Gefahr. Und daher sagt er hier, auf den Arm wird man euch tragen, das heißt beschützt werden. Diese Segnung, diese Macht Gottes, dieser Heilige Geist. Und er sagt, und auf den Knien euch liebkosen. Und auf den Arm tragen, das bedeutet nicht, dass er alle aus Japan und aus anderen Kontinenten hierher bringen wird. Nein, es gemeint ist der Geist Gottes, der zu mir spricht, mir den Frieden gibt, die Freude gibt, genauso den Menschen dort, die Freude, die Fröhlichkeit, diese Wonne den Menschen dort gibt. Und wir können kommunizieren, dank der Technik. Wir können kommunizieren und die dort sagen, wir sind glücklich. Gott hat sich manifestiert, der Heilige Geist sprach zu mir, er hat ein Wunder mein Leben vollbracht und dann sage ich, ja auch hier, der Geist hat hier unter uns Wunder gemacht, er sprach zu uns, machte Versprechen und schaut, was er alles tut. Das soll das bedeuten. Als er sagte, da werdet ihr saugen, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Auf den Knien, das heißt, mit dem Heiligen Geist, dieser wird euch verwöhnen. Er ist ja der Tröster, er tröstet uns, er verwöhnt uns, er sagt, mach dir keine Sorgen, wenn es Traurigkeit gibt, wenn es schwierige Zeiten gibt, wenn es Angst gibt, Momente der Angst, die Menschen weinen oder wir als Menschen weinen, wir sagen, mein Herr, ich habe hier dieses Problem, ich sehe hier keinen Ausweg. Doch er kommt, der Heilige Geist kommt und sagt, mach dir keine Sorgen. Beruhige dich. Ich werde dir helfen. Ich werde dich segnen. Ich werde dich reinigen. Sei nicht bekümmert, ich bin doch bei dir. Das soll das aussagen. Hier also sagt er, auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen, das heißt verwöhnt werden. Und das macht der Heilige Geist. Er liebkost uns, das heißt, er verwöhnt uns. Er macht uns so wunderbare Versprechen. Er motiviert uns immer dazu, weiterzumachen, nicht zu verzagen und nicht zu entmutigen und nicht zu zweifeln. Er sagt zum Beispiel, verbittere nicht, sei fröhlich im Herzen, ich werde dir doch helfen, vertraue auf mich. Was für wunderschöne Wörter, diese Wörter unseres Trösters. Wir haben hier 66,12 gelesen und im Vers 13, da steht, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So werde ich euch trösten, sagt er. Ja, ihr sollt an Jerusalem, gemeint ist die Kirche, ihr sollt an Jerusalem, das heißt in dieser Kirche, auf der ganzen Welt, diese Kirche, gebildet aus Menschen von verschiedenen Ländern, er sagt, mit diesen wird mein Geist dieses wunderbare Werk vollbringen und diese alle werde ich trösten. Alle werden getröstet vom Geist Gottes. Denn das ist das, was er hier im Vers 13 sagt. Er sagte, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt in Jerusalem getröstet werden. Gemeint ist aber das geistliche Jerusalem, nicht dieses materielle Jerusalem. Denn das Reich des Herrn, das Reich unseres Trösters Jesus Christus ist geistlicher Art, ist nicht physischer Art. Und daher, Männer und Frauen, egal an welchem Ort dieser Welt sich diese befinden, egal wo wir sind, dort werden wir mit dem Geist Gottes sein. Und dieser ist unser Tröster. Dieser leitet uns, orientiert uns und nimmt uns an der Hand auf dem Weg zum ewigen Leben. Johannes 14. Johannes 14, wir sprechen ja von diesem Tröster. Johannes 14, Vers 16 und Vers 26. Wir sprechen hier dann von unserem Herrn Jesus Christus, hier in Kapitel 14. Da sind schon bereits diese letzten Tage und da erfüllt sich das, was der Herr durch Jesaja angekündigt hatte. Er sagt im Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben. In Jesaja hat er gesagt, er spricht von einem Tröster, von einem vollkommenen König, genannt Jesus Christus. Hier sehen wir, dass sich dieses Versprechen durch Jesaja gemacht, erfüllt hat. Und der Herr Jesus Christus, er hat hier prophezeit für die Zukunft, eine Zukunft, die wir jetzt erleben. Nach dem Herrn Jesus ist die Zukunft, die wir jetzt erleben. Und er sagte, ich werde euch einen anderen Tröster geben. Das bedeutet, dass es drei Tröster gegeben hat. Im Altertum war es der himmlische Vater. Dann sprach dieser himmlische Vater von einem Tröster, der er selbst ist, der Fleisch annehmen würde, genannt Jesus Christus. Dieser wäre dann der weitere Tröster. Und der Herr Jesus sagte dann, ich werde noch einen Tröster schicken, den dritten. Und er sagt dann, ich will den Vater bitten, aber gibt es drei Götter? Manch einer fragt das vielleicht. Nein, es ist ein Gott. Wir sprechen aber von den Funktionen und von der Arbeit des Trösters. Wie hat er im Alten Testament gearbeitet? Wie zu der Zeit des Herrn Jesus? Und wie arbeitet er jetzt als der Heilige Geist? Es sind nicht drei Götter, es ist ein Gott. Und er sagt im Vers 16, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei, und zwar in Ewigkeit. Das heißt, es kommen keine weiteren Tröster. Es werden keine weiteren Tröster kommen. Der Tröster ist da, und er sagt, dieser ist da bis in alle Ewigkeit. Und worauf warten wir jetzt noch? Dass wir unser Leben weiterführen, bis wir sterben und dass wir dann eines Tages bei dem Herrn sind. Und wir warten auch auf diese Zeit, bis der Herr in den Wolken kommt, um seine Menschen mit sich zu nehmen. Vielleicht werden wir zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Leben sein, vielleicht werden andere im Leben sein und auf den Herrn warten, doch auch wir werden dann mit diesen allen zusammenkommen, um den Herrn in den Wolken zu empfangen. Tot oder lebendig, wir werden dabei sein. Denn natürlich werden wir dem Herrn treu sein und auf seinem Weg bleiben. Wir werden nicht entmutigen, auch nicht umkehren. Wir werden mutig sein. Wir werden mutige Soldaten sein. Amen. Und er sagte, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch seine Ewigkeit den Geist der Wahrheit in die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und damit meint er den Heiligen Geist. Und im Vers 26, da sagt er, aber ich lese ganz schnell auch andere Verse, verzeiht die Zeit, obwohl immer wieder Beschwerden kommen wegen der Zeit. Ich hoffe, das sind Menschen, die noch neu sind. Aber ich möchte die anderen Verse auch lesen. Es ist so interessant, es ist wichtig, nicht nur stückweise zu lesen. Vers 18. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Ja, genau, durch den Heiligen Geist. Denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 20. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Das heißt, einer in dem Herrn. Vers 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten, mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen, das heißt zu diesem Menschen, Mann oder Frau, und Wohnung bei ihm nehmen. Er spricht hier von den Geistlichen. Wer Gott liebt, der wird sich zum Evangelium des Herrn Jesus Christus auch bekehren. Und dann wird sich Gott manifestieren als Vater, Sohn und Heiliger Geist. So wird er dann in das Herz dieses Menschen kommen und eine Wohnung dort bilden. Und deshalb sagt er, dass die Herzen der Gotteskinder der Tempel Gottes ist oder der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel des Herrn ist. Genau das soll dieser Vers bedeuten. Wer aber mich nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das habe ich zu euch geredet, solange ich bei euch gewesen bin. Lest bitte gemeinsam mit mir 26. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Seht ihr, das ist der Tröster. Der andere Tröster, das ist die Arbeit des Trösters. Die Arbeit des Trösters, und das ist auch die heutige Predigt, die Arbeit des Trösters ist genau diese. Der Heilige Geist, er wird uns alles beibringen, uns an alles erinnern, uns orientieren, uns leiten, uns sagen, was wir tun sollen, um unseren Vater zu erfreuen. Und nun Johannes 15, 26. 15, 26, der Herr Jesus Christus, er lehrt hier weiterhin und er sagt im Vers 26, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, und das ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist, dieser, hat dann zu den Menschen gesprochen, zu der ganzen Welt, zu den Aposteln, zu allen, hat er gesagt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus Christus ist Gott selbst. Das heißt, der Heilige Geist hat das bezeugt. Der Heilige Geist, der Geist Gottes, bezeugte davon. Er sagt, dieser hat Zeugnis gegeben in Bezug auf Jesus Christus von Nazareth. Er nahm Fleisch an, verhielt sich wie ein Mensch, aber der Heilige Geist hat bezeugt, das ist Gott. Und nun, Kapitel 16, Vers 7, auch da spricht er von dem Werk des Heiligen Geistes. Schade, dass wir nicht alle Verse lesen können. Vers 5, da sagt er, jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand von euch fragt mich, wo gehst du hin? Doch weil ich dies zu euch geredet habe, ist euer Herz voll Trauer. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Denn der Heilige Geist wird den Menschen ja beibringen, was die Sünde ist. Den Menschen zeigen, was es bedeutet, die Gerechtigkeit zu leben. Oder über das Gericht wird er beibringen. Wenn wir Fehler begehen, wie Gott dann uns verurteilen wird, wie uns bestrafen wird. Alles nach der Lehre, nach der Doktrin, die der Heilige Geist uns beibringt. Das heißt, er würde die Gebote des Herrn näher erklären. Und er würde uns das beibringen, das tut er seit über 2000 Jahren. Er hat diese Gesetze, diese Gebote genommen und bringt den Menschen bei, das ist gut, das ist schlecht, das solltest du nicht tun, das solltest du so machen. So macht das der Heilige Geist und er hat auch diese Aufgabe. Und er sagt, er würde ja kommen, um der Welt die Augen aufzutun über die Sünde, über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Das heißt, den Menschen zu zeigen, was Sünde ist, weil manche glauben, dass das nicht Sünde ist, aber es ist es. Manche sagen, wir haben hier auch nur ein Kreuz oder die Heiligenfigur. Ist das was Schlechtes? Natürlich ist das was Schlechtes. Der Heilige Geist bringt bei, das ist Götzenanbetung, das ist Aberglaube, das ist Sünde und das ist was Schlechtes. Die Menschen fragen vielerlei Sachen. Natürlich in den 10 Geboten wird das so im Detail nicht erwähnt. Wenn Gott zum Beispiel sagt, betet keine Götzen an, da wird der Herr nicht dazu sagen müssen, betet nicht die Jungfrau sowieso an oder die Jungfrau von einem anderen Ort oder ähnliches. Nein, er sagt etwas Allgemeingültiges. Und wir müssen dann selber verstehen, dass es in jedem Land Götter gibt, die von den Menschen erfunden wurden. Und dann tritt der Heilige Geist an und sagt, tu das nicht, glaube nicht an das. Er bringt uns das bei. Er sagt, glaube nicht an diesen Heiligen oder jene Heilige. Das macht der Heilige Geist, der Tröster. Dieser ist dazu da, um uns heutzutage in unserem Alltag all das beizubringen. Er bringt uns bei, welchem Weg wir gehen sollen, damit wir so zu der Anwesenheit Gottes gelangen. Es gibt viele Brüder und Schwestern, die Fragen stellen. Es gibt ganz einfache Fragen, auch grundlegende Fragen. Aber natürlich sind alle Fragen wichtig. All diese Fragen sind wichtig. Die Menschen wollen manches Mal an der Hand geleitet werden. So ist es auch. So macht es Gott auch mit uns. Er bringt uns alles bei. Und es ist auch schön zu sehen, wie sich die Menschen dafür interessieren. Wir sagten Kapitel 16. Im Vers 12 sagt er, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Und dann sagt er, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, so sagt es der Herr Jesus. Der Heilige Geist wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Wunderbar. Wir gehen über zu 2. Korinther. 2. Korinther 1. Die Brüder und Schwestern sagen, machen Sie sich keine Zeit, nehmen Sie sich jede Zeit, die Sie wollen. Da sagen aber die Brüder und Schwestern, die verliebt sind in dem Herrn. Aber Menschen, die noch neu sind, die sagen, das dauert viel zu lange. Die schalten dann ab. Aber ich rate, dass Sie das vielleicht in 2 Teilen ansehen sollen. Es wird ja im Internet hochgeladen. 2. Korinther. Kapitel 1, Vers 3. Wir sehen uns an, was der Apostel Paulus hier sagt. 2. Korinther 1, Vers 3. Er sagt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet. Er sagt, er tröstet uns in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Damit meinte er dieses Werk, diese Arbeit des Heiligen Geistes. Das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, das Trösten, diesen Trost, den Gott uns spendet. Wir gehen über zu 1. Korinther 14. 1. Korinther 14,1, da sagt er: Strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gaben des Geistes, am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Denn wer in Zungen redet, er redet nicht zum Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn, im Geist redet er Geheimnisse. Vers 3, da möchte ich hin. Wer aber prophetisch redet, lest bitte mit, wer aber prophetisch redet, der redet zum Menschen, der redet zum Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Seht ihr, der Tröster, die Arbeit des Trösters, uns zu trösten, uns zu lehren, uns zu leiten, uns zu orientieren, uns zurechtzuweisen, uns zu ermahnen. All das macht der Tröster. Wenn wir traurig sind oder wenn wir einer Gefahr ausgesetzt sind, dann ist der Herr da und bereit, um uns zu helfen. Er ist bereit, um uns zu helfen, auch wenn diese Gefahr noch so groß erscheint. Ich weiß, dass der Herr uns da aus dieser Gefahr befreit. Zum Beispiel jetzt in diesen Tagen haben wir über die Nachrichten erfahren, dass in Texas, in Houston, hier in den Vereinigten Staaten, dass es Schneestürme gegeben hat. Es hat sehr viel geschneit, es gab keinen Strom, kein Wasser. Und die Menschen können sterben, können erfrieren. Die Gotteskinder aber, jene, die Gott kennen, die das Versprechen des Herrn haben, diesen Trost des Herrn kennen, diese brauchen sich nicht zu fürchten, fleht zu ihm, er kann ein Wunder machen. Vergesst nicht, dass Elia, der Prophet Elia, er wollte sterben. Er ging in die Wüste, er ging dort in eine Höhle, wo es kein Wasser gab, nichts gab, nichts zu essen gab, und er sagte, hier sterbe ich, hier möchte ich sterben. Und da war er. Dort gab es nichts, um damit zu überleben. Doch Gott wollte, dass er lebt. Und was hat er getan? Er sandte einen Vogel, damit dieser Vogel ihm Essen bringt. Und glaubt ihr daran, dass Gott heutzutage das Gleiche unter uns machen kann? Natürlich kann er das tun. Er ist der Gleiche. Von gestern, heute und für alle Zeiten. Er macht das Gleiche, was er damals getan hat. Das kann er heute tun, noch morgen. Er ist der Gleiche. Es ist der gleiche Gott. Seid daher nicht bekümmert. Vielleicht steht ihr kurz davor zu erfrieren, aber für Gott ist es nichts Schwieriges, euch Feuer zu geben oder etwas, das euch erwärmt. Gott kann euch das geben, damit ihr euch aufwärmt und nicht sterbt. Und wenn ihr hungrig seid, sagt, mein Herr, hier werde ich sterben, verhungern und erfrieren. Wo bleiben die Versprechen, die du mir gesagt hast? Mein Herr, soll ich so sterben? Der Herr wird ihnen dann Essen schicken. Ist es für Gott unmöglich, einen Vogel zu schicken, damit dieser ihnen Nahrung bringt? Oder dass sie sich an etwas erwärmen, ein Feuer, das Gott erscheinen lässt? Vergessen wir nicht, Gott erschien dem Mose in dem Feuer. Er sah einen brennenden Busch und da erschien ihm Gott. Das macht der Herr, das ist die Arbeit des Trösters, das macht Gott mit uns. Aber damit wir diese Gunst des Herrn erlangen, damit wir diese Segnung des Herrn erhalten, sollen wir auch gut wandeln vor ihm und von der Sünde ablassen. Denn wenn wir in Sünde leben, Gott beleidigen, dann können wir es vergessen. Dann werden sie erfrieren und so sterben oder verhungern und so sterben oder vor Hitze sterben oder in einer Gefahr umkommen. Es ist wichtig, mit Gott zu wandeln. Er ist unser Tröster. Aber wir müssen das Herz des Herrn erobern, indem wir das Gute tun, das Rechte tun und auf ihn vertrauen. Gesegnet und gelobt sei der Name Gottes. Ich habe etwas ausgeweitet, aber nun der letzte Vers, Römer 8,14. Bitte verzeiht, dass ich etwas mehr Zeit in Anspruch nehme. Römer 8,14, er spricht auch hier von dem Tröster, vom Heiligen Geist, und er sagt, denn welche, das heißt Männer und Frauen, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber damit der Geist Gottes uns treibt, uns leitet, dazu müssen wir zuerst das Herz Gottes erobern. Und wie erobern wir sein Herz? Wie erlangen wir die Gunst Gottes? indem wir von all dem Bösen ablassen, indem wir von der Sünde ablassen und ein rechtes Leben führen und Gott lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele. So könnt ihr dann sagen, dass ihr ein Mann oder eine Frau seid, die vom Geist Gottes geleitet werden, von diesem Tröster geleitet werden. Das ist nämlich die Arbeit des Trösters, heutzutage gesegnet sei der Name unseres Herrn. Nun möchten wir zu Gott beten. Und wir werden unseren Gott um Barmherzigkeit bitten. Viele Menschen leiden jetzt in diesen Momenten, dessen Familie oder Verwandte oder Freunde, Menschen, die die Kirche noch nicht kennengelernt haben, die diese Doktrin, diese wunderbare Gemeinde noch nicht kennengelernt haben, diese Gemeinde, die Gott uns gegeben hat. Machen Sie sich aber keine Sorgen, denn nun vertrauen wir auf die Barmherzigkeit Gottes. Nicht auf das, was wir Gott geben, sondern wir vertrauen nun auf seine Barmherzigkeit und auf seine Liebe. So werden wir das Gebet machen. Und so werden wir das betrachten und so werden wir Gott sagen, mein Herr, sei gnädig. Beten Sie für die Menschen, die im Krankenhaus sind, die in der Intensivstation vielleicht sind. Und wir beten so Gott für jene Menschen, die aufgrund der bösen Geister oder Hexereien, Zaubereien leiden. Wir beten für jene, die nichts zu essen haben, die keine Kleidung haben, die jetzt aufgrund dieser Naturkatastrophen leiden müssen. Vielleicht Kälte oder Hitze an anderen Orten. Betet zu Gott, fleht ihn an um Barmherzigkeit. Und wir werden auch für den Bruder Boris Caicedo beten, ein Bruder von Guayaquil, Ecuador, der sehr geliebt ist und es geht ihm schlecht. Wir werden beten für ihn und wir wissen, Gott wird ihn befreien und ihn heilen. Mein Herr, allmächtiger Gott, heiliger Vater, mein Herr, wir danken dir. Wir danken dir, ewiger Tröster. Du bist unser Tröster. Mein Herr, wie oft haben wir nicht schon deine tröstenden Worte empfangen? Ich habe sie empfangen und habe gesehen, wie sich das in der Realität erfüllt. Und ich weiß, mein Herr, dass viele Menschen deinen Trost empfangen haben. Und du hast sie gesegnet. Und deshalb haben sie auf diesem Weg weitergemacht. Deshalb bemühen sie sich darum, weiterzumachen. Und manche sagen zu mir, dass sie 10, 15, 20, 30 Jahre bereits auf diesem Weg sind, weil sie so glücklich sind. Und weil sie an diese Worte des Trösters glauben. Dieser Trost hält uns. Dieser Trost ist die Säule, ist die Stütze. Ist die Grundlage, die uns hält und die uns hilft, weiterzumachen, die uns motiviert. Ich danke dir, ewiger Vater. Und ich bitte dich, dass du, so wie du unser Tröster für tausende Jahre gewesen bist, dass auch wir, mein Herr, dir das geben können, was dir gebührt, was du verdienst, dass wir dir die Ehre geben, den Ruhm, die Lobpreisung geben. Dass wir vieles tun können, mein Herr, um deinen Namen anzubeten und zu loben, dass wir glücklich sind, dass wir fröhlich sind und dass wir dir immer gehorchen können auf all deinen Wegen. Danke, himmlischer Vater. Ich danke dir. Mein Herr, wir werden dich um Barmherzigkeit bitten, um deine Barmherzigkeit, mein Herr. Strecke deine mächtige Hand aus. Es gibt Tausende, die deine Barmherzigkeit brauchen, die deine Liebe brauchen, die Heilung brauchen, die Wunder und Zeichen brauchen, die Befreiung. Sie brauchen es, mein Herr, dass du Dämonen von ihnen nimmst, dass du diese Scheltes, Hexereien, Zaubereien, Flüche des Teufels nimmst und dass du, mein Herr, heilst, die verschiedensten Krankheiten des Körpers heilst. Es gibt viele Menschen, die im Krankenhaus sind, die zu Hause krank sind, verschiedenen Alters und die Menschen flehen zu dir. Sie bitten dich um Gnade. Sei gnädig, mein Herr. Und sie sagen, dass du sie nicht erhörst, aber ich weiß, dass du sie ansiehst und sie erhörst. Sei barmherzig, mein Herr. Und wir beten auch für den Bruder Boris Caicedo. Ich weiß, dass du ihn heilen wirst, damit er weiterlebt, damit er dir folgt und dir weiter dient wie bisher. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn. Ich danke für deine Segnungen, für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, für deine Vergebung. Danke, Vater, für die Geduld, die du uns gegenüber aufbringst. Die Lobpreisung ist für dich, von nun bis in alle Ewigkeit. Himmlischer Tröster, wir loben dich, mein Herr. Wir segnen dich. Wir geben dir die Ehre und den Ruhm für alle Zeiten. Halleluja, gerühmt sei Gott.
Mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir.
Gloria, mi Señor. Hay un coro también.
Gerühmter unser Herr, und es gibt ein Chorlied Nummer 37, der sagt, bezeugen wir, ja, bezeugen wir von diesem wunderbaren Werk des Trösters.
Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará. Sonará la trompeta en Sion. Que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sion. Sonará, sí sonará, sonará la trompeta en Sion, sonará, sí sonará.
Gerühmt sei unser Gott, vielen Dank, Gottes Segen, Gott segne Sie und euch alle. Ich weiß, Gott hat viele Segnungen verteilt. Ich liebe euch alle vom ganzen Herzen. Küsschen für die Kinder und ich umarme euch alle. Vielen Dank.